Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Es ist wie eine Welle, die durch die verschiedenen Länder geht. So bei den USA, zu Kanada oder auch zu Europa. Zuerst zu Irland da, jetzt aber auch zu Deutschland und zu Österreich. Immer mehr ehemalige Heimkinder, Klosterschüler und andere Betroffene fangen von Übergriffen in katholischen Institutionen an reden. Im Doppelpunkt Forum von dieser Stunde stellen wir die Frage, wie es denn bei uns in der Schweiz aussieht. Warum man gerade auf die katholischen Institutionen zeigt. Und wir haben Betroffene gesucht und gefunden. Betroffene, wo redet Karin Frey?
Wir haben verschiedene Zusendungen bekommen und ein Gast ist hier, der erzählt, was sie erlebt hat. Das ist das Clara Berwart, ehemaliges Heimkind. Mit dabei in der nächsten Stunde sind dazu drei Fachleute, die wir mit ihnen die brennenden Fragen möchten vertiefen. Es ist das der Abt Martin Wirle, Mitglied der Schweizerischen Bischofskonferenz und mit dabei im Fachgremium Sexuelle Übergriffe in der Seelsorge. Dann der Siegfried Bongartz, er ist katholisch, aber verheirateter Priester, ursprünglich aus Belgien und ist seit 11 Jahren in der Schweiz. Dann mit dabei die Monika Egli-Alge, sie ist Leiterin vom Forensischen Institut Ostschweiz, Rechtspsychologin und spezialisiert auf Missbrauch und Pädophilie. Sie weiss auch, was mit Opfern passiert in so einer Situation. Ganz kurz, erwarten Sie, dass die katholische Kirche auch hier bei uns von einer Welle überrollt wird, von Leuten, die plötzlich anfangen zu erzählen, was sie erlebt haben? Abt Martin.
Ganz klar. Also wir werden mit dem Problem konfrontiert, wie wir es bisher nicht waren. Und ich hoffe, dass wir in Stimme stellen dienen.
Siegfried Bongartz.
Ich kann diese Frage abschließend nicht beantworten. Ich möchte aber wohl Mut machen, falls welche betroffen sind, sich auch zu melden, weil nur so kann in Zukunft sich auch etwas ändern.
Monika Egli.
Auf jeden Fall. Ich sehe keinen Grund, warum es in der Schweiz nicht auch Wellen sollte geben wie in den Nachbarländern.
Clara Berwart, Entschuldigung.
Also, ich hoffe, dass so Sachen, wie es dort passiert sind, und es heute sicher auch noch gibt, aber dass man diesen Sachen mehr Aufmerksamkeit entgegenbringt.
Wie gesagt, wir haben im Vorfeld von dieser Sendung noch Betroffene gesucht und sind zum Beispiel jene Frau Berwart fündig geworden. Ich werde zuerst jetzt aber ein Mail lesen von einer Hörerin, die möchte anonym bleiben. Die Frau ist in den 40er und 50er Jahren zu Einsiedeln im Kinderheim aufgewachsen. Ein Heim, das seinerzeit von Ingeboller Schwestern geführt worden ist.
Badetag immer am Samstag. Wir waren in den Jahren 1954, 55 und 56 ungefähr 16 Schulmädchen, die im Kinderheim Einsiedeln aufgewachsen sind. Für die Körperreinigung mussten wir immer zu zweit in die Badewanne steigen. Um voneinander keine gewissen Körperteile zu sehen, bekamen wir so eine Art Operationshemden zum Tragen. Wir wurden ja zur Schamhaftigkeit und Keuschheit streng erzogen. Gesicht, Arme und Beine durften wir immer selber waschen. Aber für die weitere Reinigung, Po- und Intimbereich, war unsere Abteilungsschwester zuständig. In der Wanne mussten wir dann aufstehen und mit gespreizten Beinen das OP-Hemd nach vorne halten. Mit komischen Fragen, so zum Beispiel, wo muss man am saubersten sein? Und zärtlichem Waschen an unserem Intimbereich wurden wir fertig gereinigt. Für uns Mädchen war das jedes Mal so peinlich. Wieder mal an einem Badetag hatten sich dann die 12- und 13-Jährigen bei der Schwester Oberin beschwert. Nach ungefähr 3 Tagen ohne Diskussion wurde diese Schwester in ein anderes Heim versetzt.
Clara Berwart, wir sind einander über ganz andere Wege begegnet, wie dass das Mail von dieser Frau zu uns gekommen ist. Ich muss das sagen, weil es ist ein absoluter Zufall, als ich sie gefragt habe, wo sind sie denn aufgewachsen, sagen sie ja im Kinderheim zu Einsiedeln. Und zufälligerweise, glaube ich, ein bisschen früher noch, wie die Dame mit dem Mail, haben sie Ähnliches erlebt. Sie haben mir gesagt, diese Geschichte hat sie nicht überrascht.
Nein, auch ich habe das erlebt zu meiner Zeit, wobei ich muss sagen, dass ich mich jetzt eigentlich nicht einmal geschämt habe wegen dem Waschen, sondern für mich ist es die einzige Streicheleinheit oder irgendwie Berührung gewesen, die nicht Schmerzen verursacht hat. Und ich darf ruhig sagen, ich habe das eigentlich noch gerne zugelassen.
Mhm. Was haben Sie denn erlebt, wo eben nicht so fein war?
Also, was ich erlebt habe dort, ist in erster Linie, dass wir, wenn wir nicht artig waren, eine Strafe gekriegt haben. Zum Beispiel haben wir in ein Badzimmer müssen. Und dort drinnen hatte es ein paar Badmannen gehabt, und die waren gefüllt mit kaltem Wasser. Wir haben uns müssen abziehen. Und allein schon der Gedanke, in die kalte Badwanne mit dem Wasser sitzen, hat mir schon Herzklopfen verursacht. Und dann drinnen sitzen, und die Nonne ist dann gegangen und hat einem oben am Kopf so gehabt und hat gesagt, ich drücke die ab und du zählst auf 20 unter Wasser und dann lasse ich dich wieder rauf. Ich bin fast gestorben. Ich habe jahrelang unter dieser Tortur eigentlich gelitten und hatte sehr grosse Mühe gehabt, überhaupt mit Wasser, mit Baden oder so in Konflikt zu kommen.
Das ist jetzt eine direkte physische Einwirkung. Sie haben gesagt, Sie seien auch psychisch drangekommen.
Also die ganz schlimmste Strafe dort drinnen war, es hatte in diesem Heim eine Zelle, die früher für Verbrecher war und die war sehr klein. Ein Fenster hatte es, wo nicht raus schauen konnte, kleines, mit Gitterstäben an der Türe. Hat es keine Türfalle gehabt, die war irgendwie aus Schäfer und nur so ein kleines Guckerli, haben wir dem gesagt. Und dort drin ist dann das Essen gebraucht worden. Und die Angst dort innen allein und ich, die sowieso vor der Dunkelheit sehr Angst hatte, man konnte ja kein Licht machen und ich habe mich sehr gefürchtet und ich bin dann fast verzweifelt dort drin und habe dann angefangen, das Essen zu verweigern, so dass man mich einmal rauslassen musste. Aber diese Strafe hat dann dazu geführt, dass ich wirklich mich gefiegt habe, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe.
Wie lange ist man denn so in einem Kämmerchen gesessen?
Also ich war bis zu 3 Tage dort drin. Ich kann mich erinnern, am Sonntag am Morgen bin ich geweckt worden und habe mit der Nonne in die Kirche rauf. Und nach der Kirche, damit ich ja keinem Kind begegnen tue, habe ich wieder zurück in die Zelle müssen.
Hat es irgendeine Möglichkeit gegeben, sich zu wehren?
Zu wehren war ja das, was mir so Strafen verursacht haben. Und durch das habe ich dann wirklich aufgehört zu wehren. Und ich weiss, die letzte Strophe in diesem Kämmerlein war, weil ich zu einer Nonne gesagt habe, wenn es einen Herrgott gibt, was ich ja zweifelt habe daran, dann würdet ihr alle gestraft. Und das war dann die Strophe, die zu 3 Tagen wirklich geführt hat dort oben.
Wenn Sie zurückdenken, Sie sind mit 14 dann zu dem Heim rausgekommen. Wie sind Sie zu dem Heim rausgekommen? Wie sind Sie zu Weg gewesen?
Ich bin eigentlich gebrochen gewesen. Das heisst, ich habe viele Jahre habe ich mich später zur Verfügung gestellt. Weil ja über mich so verfügt worden ist, habe ich keine andere Wahl gehabt, wie mich auch zur Verfügung stellen. Und ich habe viele Sachen erlebt, die durch das Heim bedingt waren.
Können Sie noch etwas konkreter sagen, was das heisst? Sie haben sich zur Verfügung gestellt.
Ja, ich bin jetzt zu diesem Heim rausgekommen und bin mit der jüngeren Schwester wieder zum Vater gekommen. Und der Vater hat in der Zwischenzeit geheiratet. Die Mutter habe ich nach 4 Jahren nicht mehr gesehen. Die ist gestorben. Und ich war knapp 3 Monate beim Vater gewesen. Hat der Vater sich halt an mir vergehen. Und ich konnte mich nicht wehren.
Was ist nachher passiert? Also sind sie effektiv missbraucht worden. Und wie sind Sie daraus rausgekommen?
Das war ein langer Prozess. Eigentlich hat mir geholfen, dass ich selber Kinder bekommen habe. Und anhand von dem, wie Kinder, wie ich zu den Kindern gesehen bin und wie sie darunter gelitten haben, konnte ich erkennen, was in mir eigentlich falsch gelaufen ist. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass eigentlich mein Leben nicht normal ist, weil ich das eigentlich als ein normales Leben angeschaut habe. Und dass ich daraus gekommen bin, ist, weil ich nicht mehr Opfer sein wollte. Aber ich habe dann auch versucht, die Seite der anderen, der Täter, irgendwie zu begreifen, damit ich die ganze Sache begreifen konnte und habe mich dann auch mit denen ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, ich kann es nicht entschuldigen, aber ich kann es auch heute verstehen, dass es so gelaufen ist. Und ich tue mein Leben, wie es gelaufen ist, heute überhaupt nicht in Frage stellen. Es ist meine Geschichte, ich stand zu dieser Geschichte, ich habe viel gelernt daraus und ich kann heute sagen, ich kann dankbar sein.
Danke vielmals, Clara Berwart. Monika Egli, Sie sind Psychologin, spezialisiert auf Missbrauch. Ist das eine typische Geschichte, die Frau Berwart erzählt?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Nein, ich glaube, es ist keine typische Geschichte. Frau Berwart hat jetzt aber so eindrücklich geschildert, aus psychologischer Sicht könnte man das nicht besser schildern, was körperliche und psychische Misshandlung in einem Kind auslöst, was für Grenzen überschritten werden und wie ein Mensch gebrochen werden kann. Was für mich ein bisschen untypisch ist, ist, wie Frau Berwart, wie sie das überwunden haben. Und da kommen mir Stichworte in den Sinn wie Widerstandskraft und Resilienz. Also umgehen eigentlich mit so etwas extrem Tragischem und Schwierigem und das zu überwinden. Und ich würde mir wünschen, dass mehr misshandelte Menschen das so arbeiten würden wie Frau Berwart. Das ist für mich der untypische Teil. Wie sie das Trauma schildert, ist sensationell gut geschildert. Genau so ist es.
Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie können offen sagen konnten, was Ihnen passiert ist?
Also mit den Kindern habe ich anhand von, wo ich gesehen habe, wie sie sich entwickeln und was falsch gelaufen ist, habe ich angefangen zu reden darüber.
Mit den Kindern,
was passiert ist. In erster Linie, ich habe ein riesiges Schuldgefühl gekriegt durch Fehler, die ich gemacht habe. Und habe dann durch das Reden auch versucht, mich zu entschuldigen damit.
Darf ich fragen, was Sie denn auf die Kinder übertragen haben?
Ich konnte zum Beispiel meine Kinder nur erfassen, wenn sie gelitten haben. Und ich war jemand, der Leiden gesucht hat bei den Kindern, weil ich Gefühl wollte zu ihnen. Anders konnte ich es ja gar nicht können. Ich habe das nicht erlebt. Aber durch das Gefühl, dass sie leiden, hatte ich mit ihnen Empfindungen.
Also wenn es den Kindern schlecht gegangen ist?
Ja. Dann bin ich voll Mutter für sie. Aber wenn dann nichts stattgefunden hat von Leiden, dann waren sie einfach nur nebendran. Ich konnte sie nicht erfassen.
Und das konnten Sie dann aber kehren?
Ja, das konnte ich kehren.
Und heute haben Sie eine gute Beziehung zu den Kindern?
Ja, eine super Beziehung zu den Kindern habe ich heute.
Abt Martin, wenn Sie so Sachen hören, wo Zeinsiedeln in einer Institution passiert sind, wo in katholischer Hand war, sage ich jetzt mal. Wie kommt das an?
Also es macht mich sehr betroffen. Ich bin sehr überrascht und also eine grosse Hochachtung von der Art und Weise, wie sie mit dem sind umgegangen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns als Kirche, dass wir solche nachvollziehen, was da abläuft. Weil wenn man das nur theoretisch anschaut, hat das ganz eine andere Wirkung auf einem, als wenn man konkret sieht, was passiert, was einem Mensch vorgeht. Und ich denke, wir werden in nächster Zeit sehr angewiesen sein auf Menschen wie sie, die uns helfen, die zu verstehen, was da geht, und aber auch helfen, Wege zu zeigen, wie man aus so einer Situation rauskommt.
Danke an Martin. Wir haben im Vorfeld von der Sendung die zuständige Leiterin vom Kloster Ingebol am Telefon gehabt. Das war ja das Kloster, das von Ingebolerinnen geleitet war. Schwester Marimart vom Kloster Ingebol. Sie sind Provinzoberin von der Mutterprovinz Schweiz. Das heisst verantwortlich für die Ingebol-Schwestern in der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz. Es geht ums Kinderheim Einsiedeln. Das Kinderheim Einsiedeln ist von Ingebol-Schwestern geleitet worden in den 40er und 50er Jahren. Wenn Sie heute so ungehörig hören, wie reagiert Ihr Orden?
Also, bei uns Schwestern löst das eine riesengroße Betroffenheit aus. Zum Teil auch Unverständnis. Und ich würde die Gelegenheit in dem Sinne auch gerade nutzen, um den betroffenen Personen unser grosses Bedauern auszudrücken. Das Leid, das sie müssen erfahren müssen, macht uns wirklich sehr betroffen.
Schwester Marimart, ich kann mir vorstellen, dass es Betroffene gibt, die vielleicht auch heute noch gerne eine Entschuldigung hätten.
Also wir werden allen Vorwürfen, oder wir gehen auch allen Vorwürfen intern nach, tun sie aufarbeiten. Und für uns ist an sich ganz wichtig, die ernsthafte Auseinandersetzung mit den betroffenen Menschen, weil das verlangt auch Ehrfurcht und Respekt. Und darum stehen wir den betroffenen Menschen auch im Gespräch zur Verfügung, tun Vorwürfe im Detail klären. Und dazu gehört ganz sicher auch eine Entschuldigung, auch wenn die Ereignisse lang zurückliegen tun und wir heute Verantwortliche tut, die nicht involviert sind. Ich denke, einfach eine generelle Entschuldigung ist in dem Sinn, wird dem Einzelfall nicht gerecht. Weil es sind Einzelschicksale, die betroffen sind. Und ich meine, die muss man miteinander wirklich konkret im Gespräch angehen. Weil sonst ist es einfach irgendwo wie pauschal. Und man kann dann auch fragen, ist es wirklich ernst gemeint oder nicht? Also ich meine, die Ernsthaftigkeit von mir aus gesehen kommt mehr zum Ausdruck im direkten Gespräch mit den Einzelnen, mit den Betroffenen, als wenn man dass es so eine allgemeine Erklärung abgibt, es tut uns leid.
Und heisst, Sie würden sich freuen, wenn Sie von Leuten hören würden, die zu Ihnen kommen, direkt?
Ja, wir sind offen. Ich denke, es ist auch für uns wichtig zu hören, was ist eigentlich falsch gegangen, weil auch wir können davon nur lernen, auch im Hinblick darauf, dass wir ja auch Schwestern haben in anderen Ländern, also vor allem in Entwicklungsländern, wenn ich jetzt auch Uganda denke, wo sich ja mit AIDS-Weisen befassen, wo man muss Fehler auch an Folgerungen suchen, die wir heute wiederum können, vermeiden.
Das ist die Schwester Marimart, Provinzoberin von der Mutterprovinz Schweiz, von den Ingenbuhler-Schwestern. Jetzt haben wir ein paar Mal gehört, man wünschte sich, die Leute könnten zu ihnen reden. Abt Martin, was kann der Kirche den Leuten bieten? Vielleicht ausser Gespräch oder nur Gespräch?
Ich denke, das ist schon sehr viel, dass jemand, der so behandelt worden ist, an dem Ort, wo Verantwortung wahrgenommen wird, für die kann reden, kann offen kann reden. Und ich denke, das ist nicht nur für die Betroffenen wichtig, sondern auch für die Organisationen und die Institutionen, sogar für uns als Kirche, damit wir merken, um was es geht. Und ich denke, das ist etwas, was in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht viel zu wenig im Bewusstsein war. Wie es der Marimar dort gesagt hat, es geht um konkrete Menschen. Es geht um konkret Schicksal. Das sind nicht einfach Zahlen, sondern es sind Menschen. Und also jetzt vieles von dem, was jetzt in die Oberfläche kommt, was öffentlich wird, ist lang zurück. Die Menschen, die solche Übergriffe gemacht haben, viele leben gar nicht mehr. Wir können nichts ändern an dem, was passiert ist. Wir können versuchen, uns zur Verfügung stellen für Gespräche. Wir können euch Angebote machen, dass wenn jemand Hilfe braucht, dass wir sie unterstützen dürfen.
Siegfried Bongartz, Sie sind verheirateter Priester, freier Priester. Haben Sie ähnliche Ideen oder ganz konkrete?
Also es ist immer wieder die Rede davon, dass es Einzelschicksale sind. Das ist das eine, was ich so schwer habe, stehen zu lassen. Es geht mir nicht um Zahlen, aber es wird so geschaut, als wäre jeder Einzelfall ein Sonderfall. Und dabei handelt es sich um ein System insgesamt, was gemacht worden ist oder was auch heute in der Kirche läuft. Ich bin auch sehr betroffen von der Schwester, die jetzt geredet hat, über die Ignoranz, muss ich mal sagen, weil sie offensichtlich nicht weiß, was dazumals in ihrer Institution gelaufen ist und passiert ist. Und ich habe das schwer zu verstehen, dass da so ein großes Unwissen vorherrscht. Und Gespräche ist sicherlich eine Sache. Es wird wohl schwierig sein für Opfer, direkt dem Täter gegenüberzustehen und denen zu erklären, wie es ihnen ergangen ist. Vielleicht braucht es da auch Zwischenrufe. Instanzen. Und ich denke, von seitens der römisch-katholischen Kirche ist das sicherlich nicht ausreichend.
Also ich denke, es ist schon wichtig, dass man den einzelnen Mensch wahrnimmt. Weil ein einzelner Mensch hat so etwas erlitten. Und auch in der Institution, wo jetzt das viele betroffen hat, wird man nicht gerecht, wenn man einfach die Zahl sieht oder die vielen sieht, sondern begegnen auch dem ganzen Schmerz, dort man dich im konkreten Menschen, der das erfahren hat.
Es geht aber nicht um die Lösung, jetzt auch in Zukunft gesehen, um die Lösung von jedem einzelnen Schicksal, sondern es geht auch darum, wie kann die römisch-katholische Kirche sich insgesamt so verändern oder so konstruieren, dass es vermeidbar ist, dass so etwas überhaupt passieren kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Blick, der mir zumindest in den Aussagen der Würdenträger fehlt.
Also was können wir daraus lernen?
Gut. Wir sind mitten in der Diskussion, was kann man machen, was für Veränderungen braucht es auch in der Kirche selber. Ich möchte gerne noch ein Stückchen weit in der Vergangenheit bleiben, für einen Moment. Und zwar haben wir ebenfalls vor der Sendung mit dem Historiker Thomas Hunker geredet. Er ist Forscher, hat geforscht mit fremdplatzierten Kindern und weiss genau, wie weit dass man eben sich überhaupt schon mit Übergriffen in diesem Land befasst hat. Sie haben vorher geredet, dass sie stört, dass man von Einzelfällen redet. Die Frage ist auch eingegangen, warum wird überall rund um die Schweiz diskutiert und in der Schweiz hat man aber eben doch noch ein bisschen das Gefühl, es geht um Einzelfälle. Die Schweiz ist so etwas wie eine weisse Flecke.
In der Schweiz ist das alles ein bisschen punktuell und von Fall zu Fall erledigt worden wegen dem Föderalismus in der Schweiz, Kanton von Kanton zu Kanton, von Region zu Region und auch zum eben den generellen Blick zu vermeiden, hat man das Gefühl. Also, weil es fehlt eine Anstaltsgeschichte über all die Institutionen hinweg in der Schweiz. Einen generellen Ansatz auch von der Justiz, alle Opfer von solchen Missbrüchen betreffend.
An vielen Orten fangen jetzt Opfer von Übergriffen in katholische Institutionen an zu reden. In ihren Forschungen sind ihnen immer wieder Schicksal begegnet, wo Übergriffe auch eben an Orten in der Schweiz vorkommen sind. Sind das Einzelfälle gewesen, oder würden Sie sagen, als Forscher, das hat System?
Also es gibt natürlich die Einzelfälle eben in allen anderen Bereichen, Familie, Sport, Freizeit. Aber wo es um Institutionen geht, die auf eine Art Design sind, auf eben Isolation und grosse hierarchische Unterschiede und Abgeschlossenheit gegen aussen, dort ist es sicher systemisch. Es ist so, es gibt ein weit verzweigtes katholisches Anstaltsgeflecht, wo mitgewirkt hat bei diesen eben nicht Einzelfällen. Es gibt aber auch evangelische und staatliche Anstalten, die da eben so involviert sind.
Wenn man jetzt noch einmal konkret von diesen Übergriffen in katholische Institutionen redet, wie und von wem würden Sie sich als Historiker eine Aufarbeitung von diesen Themen wünschen?
Ganz wichtig sind Selbsthilfegruppen, dass man die unterstützt. Wichtig sind Medien, dass sie das eben publik machen. Gefordert wäre auch Politik, die Wissenschaftsförderung und natürlich die Justiz. Im Prinzip sind das Offizialvergehen.
Aber selbst Sie sagen, wir haben zum Beispiel keine Anstaltsgeschichte. Andere Länder haben das, wir haben das nicht, weil wir so verzettelt sind mit dem Föderalismus. Müssen wir da wie auch sagen, es müsste neue Nationalfondsprojekte geben, wo man wirklich das systematisch davon aufschaffen?
Also es hat ja das NFP 51, das hat Aspekte von dem aufgeschafft. Also die jenischen mal in einem breiteren Rahmen, wobei auch da noch viele Sachen, das Wirken von einzelnen Kantonen schlecht erforscht sind. Psychiatriegeschichte, auch ein Teil von der Anstalts- und Institutionengeschichte, aber gerade die Geschichte jetzt von Kinderheim, Internat, ist nicht gross berücksichtigt worden. Da könnte man sicher eine Forschung lancieren. Auch Institutionen im Asylbereich gibt es ja auch Minderjährige, das wäre dann sehr aktuelle Forschung, quasi im Sinne von Beratung auch, Überwachung. Da fehlt, also da könnte man sicher mehr machen, das wäre wichtig.
Ist es denn einfach nur der Föderalismus oder hat man auch grundsätzlich kein Interesse, in dunkle Kämmerchen zu schauen?
Das ist natürlich in allen Ländern so. Also einfach, dass es jetzt in der Schweiz nicht zu so zentralen Abklärungen gekommen ist, ist wahrscheinlich föderalistisch oder strukturell bedingt. Aber generell in allen Ländern und Gesellschaften ist es eben so, dass genau die Themen mit starkem Tabu belastet sind, von der Täterseite abblockt werden und auch leicht können abblockt werden, weil ja die Opfer Kind sind. Später dann traumatisierte Erwachsene, also nicht sehr durchschlagskräftig sind, während Täter häufig gut vernetzt sind, gut organisiert sind. Darum das Ungleichgewicht.
Wir haben jetzt vom Historiker Thomas Hunker schon ein bisschen darüber gehört, was denn sozusagen der Nährboden ist, wo macht, dass es zu Missbrüchen kommen kann, in verschiedenen Institutionen selbstverständlich. Ich möchte gleich bei unserem Thema bleiben, Übergriffe in katholische Institutionen. Sie hören Doppelpunkt auf der Seis mit folgenden Gästen, der Abt Martin Wirlen, Mitglied von der Schweizerischen Bischofskonferenz und dabei im Fachgremium sexuelle Übergriffe in der Seelsorge, dann der Siegfried Bongartz, katholischer verheirateter Priester, ursprünglich aus Belgien, aber seit 11 Jahren in der Schweiz. Monika Egli, Leiterin vom Forensischen Institut Ostschweiz, Psychologin, und Clara Berwartz, ehemaliges Heimkind. Wir haben auch Sie daheim gefragt. Heute am Morgen haben wir Ihnen gesagt, schreiben Sie uns, sagen Sie uns Ihre Meinung zum Thema und schreiben Sie uns auch, falls Sie mit betroffen sind. Bernhard Siegmann.
Ja, da hat eine Frau uns geschrieben, dass es in vielen Institutionen zu Missbrüchen und Übergriffen kommen könne. Aber in Heimklöstern, die aus der katholischen Kirche kommen, sei es besonders anstössig, weil die katholische Kirche einen sehr hohen Anspruch auf Moral habe. Und wer die wirklichen Verhältnisse hinter Klostermauern kennt, weiß, dass in gewissen Klöstern starker psychischer Druck und Machtverhalten an der Tagesordnung sind. Opfer werden systematisch isoliert, drangsaliert und kaltgestellt. Was heute in Familien als häusliche Gewalt geahndet werden kann, wird in Klöstern mit dem Mantel des Schweigens zugedeckt. In ähnliche Richtung geht das Mail vom Jürg Werli. Auch er kritisiert die Institution Chile. Die katholische Kirche steht zu Recht im Fokus dieser Diskussion. Als Hüterin einer kirchlich-dogmatischen Moral mit einer eingeschränkten, nach innen gerichteten Wahrnehmung verweigert sich das Machtzentrum dieser Kirche nach wie vor der Gegenwart. Es ist in seinem Innern rückwärtsgewandt, demokratiefeindlich und geheimbündlerisch. In einem solchen Umfeld muss es automatisch zu Machtmissbrauch kommen. Oder dann das Mail von Jean-Michel Weiss. Er hat geschrieben, dass er in seiner Jugend mehrere Jahre bei Nonnen und später auch bei Paten war, die geschlagen haben. Die schlimmsten Prügel, welche ich bezogen habe, wurden mit dem Gelübdestrick, den der Pater um seinen Bauch hatte, ausgeführt. Damit hat mir der Pater während des Unterrichts meinen Hintern versohlt. Aber, betont er, sexuelle Gewalt, das habe er nicht erlebt. Wenn ich als kleiner Bub im Institut vor Heimweh fast einging, sehnte ich mich nach irgendwelchen Streicheleinheiten, nicht sexueller Art. Als kleiner Bub aber weiß man von Sex noch nichts. Zu meiner Zeit, ich habe Jahrgang 1946, gab es keinen entsprechenden Unterricht. Zudem hatte ich außerhalb der Ferienzeit keinen Kontakt zu meinen Eltern, ausgenommen ein Elternbesuch im Jahr. So einen Übergriff, sagt Jean-Michel Weiss, könne so durchaus auch mit der Sehnsucht nach Streicheleinheiten von einem Kind anfangen. Grenzen zwischen Streicheln und sexuellen Handlungen seien sicher nicht immer einfach zu definieren. Und, betont er, ich bin weder pädophil noch homosexuell und verurteile sexuelle Übergriffe zutiefst. Aber bitte verraten Sie mir ein Rezept, wie ein katholischer Geistlicher innerhalb eines Institutes oder Klosters zu körperlichen Streicheleinheiten kommen kann. Ich bin überzeugt, dass das Zölibat einen wesentlichen Druck bei den erwachsenen Klerikern aufbaut, vor allem wenn auch diese ein ganz natürliches Bedürfnis nach Zärtlichkeit entwickelt haben und nicht innerhalb der katholischen Kirche ausleben dürfen. Und auch die Frau hat uns geschrieben, als Heimkind erfuhr ich auch schreckliche Misshandlung, Übergriffe, und zwar in einem Heim der Stadt Zürich, kontrolliert und geführt von der Heilsarmee. Ich bin überzeugt, dass solche Missbräuche überall vorkamen, auch in öffentlichen Institutionen. Früher, wenn man sich äußerte, sagte die Vormundschaft, man sei selber schuld. Ich denke, die ganzen Übergriffe haben nicht allein mit der Sexualität zu tun, sondern mit der Macht, die diese Personen hatten. Als Kind war man auf der schwachen Seite. Und sie hat weiter geschrieben, sie habe 10 Jahre Psychotherapie gebraucht, um alles aufzuschaffen. Und sie ist überzeugt, das Einzige, wo helfe gegen diese Missbrauchsfälle, sei die Gesellschaft für das Thema sensibilisieren. Auch Beatrix Vogel hat gemeldet, wo selber als Kind in eine Klosterschule gegangen ist, zu Bayern. Sie hat selber eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, schreibt sie. Und trotzdem, ich finde es höchste Zeit, dass die Kirche jetzt endlich gezwungen wird, einige Tabuthemen in ihren eigenen Reihen anzugehen. Damit meine ich das Missbrauchthema nicht nur im sexuellen Sinn, sondern auch Missbrauch von Macht allgemein. Aber man darf auch dort nicht alles in den gleichen Topf werfen und die ganze Institution oder alle dort Mitwirkenden generell verurteilen. Der Dionys Fallegger, er bricht eine Lanze für die katholische Kirche und schreibt uns: «Ich möchte nur so viel sagen. Von 20.000 Pädophiliefällen in Deutschland wurden gerade mal 96 mit der katholischen Kirche in Verbindung gebracht. Knappe 0,5% also. Es ist statistisch erwiesen, dass die evangelischen Kirchen und Sekten viel größere Pädophilieraten und Fälle haben. Auch kein Grund, auf dem Zölibat herumzuhacken, denn bei denen dürfen alle heiraten und haben trotzdem größere Probleme als die Katholiken.» Ja, und zum Schluss noch das Mail von einem Mann, wo es wieder ganz anders sieht. Er schreibt uns von einem Pfarrer im Solothurnischen in den 50er und 60er Jahren. «Zur Strafe für versäumte Kindergottesdienste wurden die Säumigen regelmäßig verprügelt, bis sie in der Ecke des Schulzimmers liegen blieben. Wir wurden auch angehalten, unsere Morgen- und Abendgebete auf einem scharfkantigen Holzscheit zu absolvieren. Die Behörde hebet das alles gewusst und nichts unternahm. Und er schreibt am Schluss, dass er überzeugt sei, dass das, wie er sagt, wieder natürliche Zölibat sättig kranke Leute anziehen.»
Ja, das Zölibat ist etwas, wo immer wieder kommt bei den Hörerinnen, bei den Hörern. Wir haben bei uns einen verheirateten Priester, Siegfried Bongartz. Ist das Zölibat schuld daran, dass so Sachen passieren?
Ich glaube nicht, dass das Zölibat schuld daran ist, dass solche Sachen passieren, weil aber es ist für meine Begriffe wohl etwas, das es fördert, dass solche Sachen vermehrt passieren.
Monika Egli, Sie befassen sich ja mit Pädophilie unter anderem. Kann man sagen, da besteht ein Zusammenhang zwischen Pädophilie und Zölibat? Also, dass man, wenn man in einem abgeschlossenen System ist und nicht raus kann, dann irgendwann halt das nimmt, wo man ist?
Vielleicht zwei Sachen. Zwischen Zölibat und Pädophilie besteht nach jetziger Forschungslage nicht wirklich ein Zusammenhang. Das kann man statistisch nicht nachweisen. Aber es gibt eine Tendenz, dass Menschen, Männer in der katholischen Kirche tendenziell eher zu Pädophilie neigen. Vielleicht so viel. Zu der Statistik. Zu den geschlossenen Systemen. Geschlossene Systeme und Institutionen, totale Institutionen, fördern immer Grenzüberschreitungen und Missbrauch. Ich möchte zwei Beispiele machen, vielleicht krasse Beispiele, dass man sieht, was gemeint ist. Das eine Beispiel sind zum Beispiel Segelschiffe in den früheren Jahrhunderten, wo Männergesellschaften waren und wo man weiss heute aus historischen Untersuchungen, dass es dort sehr viele sexuelle Übergriffe gegeben hat, vor allem zum Beispiel auf die Schiffsbuben. Das zweite Beispiel sind Gefängnisse, wo eine Sexualität zum Beispiel nicht möglich ist und wo man auch weiss, dass ein Klima entsteht, wo dann sexuelle Übergriffe, sexuelle Grenzüberschreitungen gefördert werden. Da kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit totalen Institutionen wie der katholischen Kirche. Dass, wenn eine sexualfeindliche Einstellung da ist, dass dann Gefahr besteht, dass sich die Sexualität einen Weg sucht, der dann nicht mehr ganz in Ordnung ist oder gar nicht in Ordnung ist.
Aber Martin, wie ist denn das heutzutage? Wie geht ein katholischer Pfarrer, der eben nicht verheiratet ist, wie jetzt Herr Bongartz, wie geht er mit seiner sexuellen Energie um? Wie gehen Sie mit Ihrer sexuellen Energie um?
Also ist für mich ganz klar, dass niemand ein zölibatäres Leben darf wählen oder zögeln werden, der eine sexualfeindliche Einstellung hat. Weil da ist es gar nicht möglich, diese Lebensform zu leben. Und da ist vielleicht ein...
Also eine sexualfreundliche, meinen Sie?
Nein, sexualfeindliche.
Auch das müssen Sie mir jetzt erklären.
Eine sexualfeindliche Haltung führt dazu, dass Sexualität verdrängt wird. Und ich kann nicht auf etwas verzichten, auf eine Befriedigung verzichten, die ich verdrängt habe. Ich kann nur auf etwas verzichten, das ich annehme. Und dann ist ein Verzicht möglich. Und ich denke, das ist ein grosses Problem, wenn Menschen so einen Weg wählen, die nicht eine positive Einstellung zur Sexualität haben.
Und wie nehmen Sie denn die Sexualität? Die Frage jetzt ganz frech nochmal, wie machen Sie es denn?
Ich denke, wir erleben alle zusammen ganz verschiedene Triebe, wir erleben ganz verschiedene Neigungen oder Sehnsucht. Aber das heisst ja nicht, dass ich jedes Mal dem muss nagen. Und als Zölibatärlebende habe ich die Lebensform gewählt in der Nachfolge von Jesus. Aber das heisst ein Verzicht. Dass ich auf eine Befriedigung verzichte, wo etwas sehr Schönes ist, etwas sehr Wertvolles ist. Aber in meiner konkreten Lebensform darf ich darauf verzichten.
Und das können Sie immer? Also, geht das einfach so? Oder muss man da der Typ sein dazu?
Wenn es etwas ist, aber wenn es sexualfeindliche Haltung drin ist, dann ist es nicht möglich. Wenn es etwas verkrampft ist, ist es nicht gut. Aber das ist nicht etwas, was immer einfach ist, das ist ganz klar.
Und was machen Sie, wenn Sie wie merken, ui, jetzt bin ich irgendwo vielleicht an einem Punkt, wo ich muss zusammenreissen
muss? Ich denke, der Umgang mit der Sexualität bei einem Zölibatären ist wahrscheinlich nicht ganz so viel verschieden von jemandem, der verheiratet ist. Jemand, der verheiratet ist, kann auch nicht einfach seine Sexualität ausleben. Es ist eine Partnerschaft da, man muss Rücksicht aufeinander nehmen. Es gibt Zeiten, wo jetzt jemand eine sexuelle Beziehung will, der andere nicht. Und da gibt es auch genau gleich den Verzicht.
Siegfried Bongartz, Sie haben nicht so gut können verzichten wie der Abt Martin.
Das würde ich so auch jetzt wiederum nicht sagen. Ich denke, bei Ihnen, Herr Martin, ist es ja auch so, dass Sie nicht nur Verzicht haben, gewählt haben auf die Sexualität, sondern Sie haben auch eine Wahl getroffen bezüglich einer Gemeinschaft, einer brüderlichen Gemeinschaft oder einer Ordensgemeinschaft, die Sie auch tragen kann. Ich glaube, verschärft wird es da bei den Priestern oder Diözesanpriestern, die sich nicht unbedingt für eine konkrete Gemeinschaft entscheiden, sondern im Pfarrgemeinen sind und mit ihrer Sexualität wesentlich mehr auf sich gestellt sind als ein Ordenspriester. Da, glaube ich, ist auch eine Problematik, die jetzt spezifisch das Zölibat betrifft bei Priestern, die nicht im Orden sind.
Also Sie meinen, man kann miteinander reden, wenn man in einer Bruderschaft ist zum Beispiel?
Das ist da eher gegeben oder möglich. Es gibt mehr Vertrauensgemeinschaft, könnte da mehr entstehen in einer brüderlichen Gemeinschaft.
Ich würde das unterstützen. Ich glaube, eine zölibatäre Lebensform ist nur in der Gemeinschaft möglich. Also in irgendeiner Form muss Gemeinschaft da sein, die das mittragen tut.
Also ein Gemeindepfarrer ist gefördert?
Also wenn Pfarrei das nicht mittragen tut, wenn er nicht eine Gemeinschaft hat, die dahinter steht, was mittragen tut, dann ist es von mir aus her eine gefährliche Situation. Ja.
Es ist jetzt bereits 8:45 Uhr, Zeit rast wie wahnsinnig. Ich möchte mit Ihnen allen unbedingt darüber reden, was wir denn heute aus der jetzigen Situation machen müssen. Ein Vorwurf, der immer wieder kommt, ist, die Kirche, die nimmt die Fälle entgegen und dann tut man irgendwie das miteinander untereinander abmachen, versetzt allenfalls einen Pfarrer und hofft dann, dass es am nächsten Ort besser ist. In der Vergangenheit, das hat man verschiedentlich gehört, ist so etwas passiert. Ab Martin, wie ist das heute, wenn so ein Fall auffliegt, zeigen dir einen fehlbaren Pfarrer an? Oder Priester?
Also von der Bischofskonferenz haben wir auf Beratung und eine Überzeugung vom Fachgremium die Haltung, dass wir selber nicht anzeigen, über das Opfer hinweg.
Warum?
Weil das Opfer, was schon übergangen worden ist, in den Übergriff, jetzt hier nicht nochmal mehr soll übergangen werden, sondern dass man das Opfer ermutigt, mit dem Opfer zusammen den Weg macht. Also nie gegen den Willen vom Opfer.
Aber wenn das Opfer nicht will, dann was passiert denn? Dann predigt der Priester weiter?
Nein, alle anderen Konsequenzen ist gleich. Das ist selbstverständlich, dass man Konsequenzen ziehen muss. Aber dass man nicht
konkret,
das Opfer einmal mehr entmündigen tut.
Aber in der Kirche, was heisst das denn? Was passiert mit so einem Pfarrer? Angenommen, es tut jetzt niemand Anzeige statten.
Also es ist klar, wenn jemand Übergriff macht, dann kann er nicht mehr in einer Situation drinnen wirken, wo solche Übergriffe weiterhin möglich sind.
Wo geht er denn hin? Also wird er exkommuniziert oder was passiert mit so jemandem?
Eine Exkommunikation ist eine kircheninterne Strafe, die hat keine Wirkung nach aussen. Das ist etwas, wie wenn eine Familie etwas passieren tut, muss die Familie schauen, wie sie das intern regeln und man muss schauen, wie das der Staat regeln. Aber das Problem haben wir natürlich bei jedem, der etwas Kriminelles machen tut. Wir müssen schauen, wie geht die Gesellschaft mit dem nachher um? Wo hat nachher der Mensch einen Platz? Irgendwo muss er einen Platz haben.
Ich bin nicht ganz gleicher Meinung, Abt Martin. In dem Punkt, dass Sie sagen, keine Anzeige machen, weil man nicht das Opfer übergehen will, weil das Opfer ist übergangen worden. Das ist sehr löblich. Aber ich glaube, der Täter braucht eine klare Haltung. Und wenn es um sexuelle Übergriffe geht, dann sind das Offizialdelikte. Und da bin ich der Meinung, dass dann eine Anzeige gefordert ist. Dass man einfach auch im juristischen Rahmen, und das ist unser Strafgesetzbuch da, dass man das dort klärt. Ich glaube nicht, dass die Opfer Sühne brauchen, aber die Opfer brauchen Klarheit. Und da bin ich nicht Ihrer Meinung. Da würde ich finden, die Kirche muss dort eine klare Haltung zeigen. Ich muss sagen, wir nehmen die Stellung.
Fragen wir Clara Berwart. Sie sind Opfer von so Übergriffen seinerzeit in den 50er Jahren. Wäre das jetzt schlimm gewesen oder ist es schlimm gewesen, dann an die Öffentlichkeit zu gehen, beziehungsweise zu wissen, jetzt kommt die Polizei und dort etwas machen?
Also, ich glaube, früher hätte ich das gar nicht können machen, weil ich erstens mich geschämt habe, dem gegenüber, was passiert ist. Ich habe mich sogar auch mit Schuld gefühlt. Und dann, ich habe jahrelang habe ich ein Schuldgefühl mit mir getragen, weil ich angenommen habe, dass ich die Schuld bin, dass ich das so muss erleben muss. Aber jetzt, weil ich daraus rausgekommen bin und meinen Weg gefunden habe, kann ich gut darüber reden. Es ist heute meine Geschichte.
Müssen wir dann einem Opfer je nachdem auch ein bisschen auf die Sprünge helfen und sagen, es tut dir dann gut, wenn du zu der Polizei gehst?
Opfer brauchen auf jeden Fall Schutz. Frau Berwart tut das wunderbar ausdrücken. So nachvollziehbar und genau so geht es den Opfern. Die brauchen Schutz, aber sie brauchen auch eine klare Haltung. Den Täter muss man mit einer klaren Haltung begegnen. Das brauchen auch die Opfer und nicht ein unter den Tisch wischen, wieder und wieder.
Fragen wir, wie kann man den Täter begegnen? Wie begegnet ihr in der Kirche den Täter? Ganz konkret, was möchtet ihr mitnehmen?
Ich glaube, das kann man nicht so allgemein sagen, weil also Übergriff ist ein ganz weiter Bereich. Also wenn jemand verbale Äußerungen gemacht hat, die verletzend sind, ist es eine andere Konsequenz, die man ziehen muss, als wenn physische Übergriffe sind passiert. Aber das müsste dem angemessen sein.
Also gut, reden wir mal ganz klar von physischen, von sexuellen Übergriffen. Was müssen wir, vielleicht kann man das auch aus dem Weltlichen heraus sagen, was muss man mit Tätern machen in so einem Fall? Können die überhaupt zur Zeit noch einmal hingehen? Wissen Sie das zum Beispiel, Siegfried Bongartz? Können Täter noch einmal hingehen? Haben die eine Anlaufstelle in der Kirche?
Es gibt Anlaufstellen in der Kirche. Ich denke, Sie, Herr Wehrlein, haben gesagt, es gibt immer wieder, man muss es einzeln anschauen. Ich bin ja da ganz dagegen. Ich kenne sehr viele Konstanten im Umgang mit der Täterschaft innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Es gibt nicht einmal so oder so. Vielleicht in der Schwere wird man nachher schauen, dass man die Konsequenzen etwas erhöht. Aber die Konstanzen, die ich erlebt habe und weiterhin erlebe, sind immer gleich. Das heißt, der Täter wird mit sehr viel Verständnis innerhalb der Kirche angeschaut. Und zuerst mal ist da auch die Unschuldsvermutung. Er wird für meine Begriffe sehr geschützt. Es bleibt das Deckmäntelchen so lange wie möglich über den Täter. Wenn es sich herausstellt, dass er wirklich Taten verübt hat, die nicht okay sind, dann versucht die Kirche, das intern zu lösen durch eine Versetzung, sprich zeitweise mal ins Ordinariat. Und später, wenn es sich alles beruhigt hat, wird der Täter, sprich der betreffende Priester, wieder in die Seelsorge eingesetzt. Also das sind Konstanten, die ich finde, die sind schon vorhanden in der Vorgehensweise.
Und genau das braucht der Täter eben nicht. Er braucht nicht, dass man wieder und wieder einen Nebel entstehen lässt und Unklarheit entstehen lässt. Ich weiss nicht, ob die Kirche einen Ermittlungsauftrag hat. In meinem Verständnis hat ganz klar das Justizsystem einen Ermittlungsauftrag. Und ich finde auch nicht, dass sich die Kirche oder eine andere Institution, wie zum Beispiel Schule oder Gemeinde oder Vormundschaftsbehörde, aufspielen darf in eine richterliche Position. Es gehört doch ganz klar zuerst mal ermittelt, was war denn gewesen. Und das sollen die machen, wo das ihren Auftrag ist. Das braucht ein Täter. So eine klare Haltung. Er braucht, ich will jetzt nicht sagen Verständnis, aber er braucht auch nicht eine Verurteilung, eine moralische. Wir, bei unserem Forensischen Institut, wir tun nie Täter verurteilen, menschlich oder moralisch. Aber wir nehmen Klarstellung. Und was Sie jetzt geschildert haben, Herr Bungartz, das finde ich genau der falsche Weg. Einfach so mal ein bisschen schauen und dann vielleicht mal versetzen. So hört es nicht auf. Das weiss man auch aus der Forschung.
Also wie macht ihr es denn, wenn Pädophile zu euch kommen? Was kann man da überhaupt etwas machen? Man kann ja nicht sagen, jetzt heilen wir dich und dann ist gut.
Sehr gut, da kann man etwas machen, ja. Wir sind bei uns am Aufziehen von einem neuen Beratungsangebot. Das macht meine Kollegin Martina Windler für pädosexuell und pädophil veranlagte Männer. Dass wir dort eben ein Angebot bieten, wo die Männer darüber reden und wo sie zwei Sachen lernen können. Heilig, in dem Sinn gibt es keine. Was wäre denn heilig? Umpolig. Das weiss man heute, dass das nicht geht. Man muss, so ein Mensch, der diese Veranlagung hat, muss zuerst mal lernen, zu akzeptieren, dass es so ist. Und das ist auch ein gewisses Schicksal, eine Sexualität zu haben, wo man nie wird können ausleben. Und daran arbeiten wir. Da braucht es Psychotherapie und fachliche Beratung.
Ist das etwas, was ihr fehlbaren Priester anbietet, Martin Wirlen?
Also es gibt verschiedene Institutionen von der Kirche oder die zur Kirche zur Verfügung stehen für Priester mit solchen Problemen. In deutschsprachigen Räumen glaube ich eher weniger, aber vor allem im amerikanischen, angloamerikanischen Raum ist das häufiger der Fall.
Und bei uns in der Schweiz?
Ich glaube nicht, dass es eine Institution gibt, die spezialisiert ist für das. Aber das ist ja nicht nur für die Kirche ein Problem, sondern für die Gesellschaft haben wir da wenig.
Aber wäre es wie ein Weg, wo man kann sagen, wenn wir jetzt ja schon am Pranger stehen, dann machen wir etwas in die Richtung?
Ganz klar. Also das ist etwas, was bei unserem Land sehr fehlen tut.
Das wäre genau eine Haltung, dass man dort ansetzt und sagt, wir tun nicht einfach versetzen und darauf hoffen, dass es aufhört. Wir tun da auch nicht einfach verurteilen und an Pranger stellen, sondern wir bieten ein Beratungsangebot. Das wäre eine Haltung. Dass man auch sagt, du musst in eine Beratung gehen, weil freiwillig kommt da keiner. Oder
ich habe den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren schon sehr verändert hat. Es braucht viel Zeit. Es ist ein Verständnis im Umgang mit solchen Schwierigkeiten, das sehr stark drin ist bei uns, nicht nur bei der Kirche. Und ich denke schon, dass in den letzten Jahren da einiges sich verändert hat.
Was denn konkret?
Also ich glaube nicht, ich habe nicht Übersicht über die ganze Situation in der Kirche, aber ich glaube nicht, dass man heute noch Priester versetzen wird mit solchen Problemen.
Sind wohl noch weiterhin Priester im Amt mit diesen Problemen? Noch heute?
Wo Sie davon
wissen? Verurteilte, ja.
Also das heisst, im Amt sind sie, also irgendwo sind sie, das ist klar. Die müssen irgendwo sein.
Also man muss
die Frage ist, wie man damit umgegangen ist. Und das ist das Entscheidende. Also ich habe ja nicht jemanden, der etwas gemacht hat, nachher auslöschen. Das sind Menschen die mit der eigenen Würde, wo wir auch dazu müssen stehen und der Mut haben, dazu zu stehen und ihnen zu helfen, einen Weg in der Gesellschaft, in der Welt zu finden.
Genau, also ich finde, Sie haben das sehr gut gesagt. Man kann nicht einfach sagen, die gibt es nicht mehr, sondern man muss eine Bewältigungsstrategie finden, wie man mit diesen Menschen umgeht. So jemand kann durchaus in einem Amt bleiben, aber vielleicht nicht gerade mit einer Gruppe kleiner Kinder. Sondern mit Auflagen und in einem ganz klaren Setting und in einem ganz klaren Rahmen. Und da muss die Kirche Verantwortung übernehmen, dass sie sagt, wir müssen hinschauen, es geht nicht mehr anders.
Also eigentlich gerade erst recht, wenn ja solche Leute dann nachher wieder im Amt sind. Ich will noch ganz, ganz kurz eins antönen. Wenn jemand Priester werden will,
in der Ausbildung? Gibt es dort so etwas wie ein Assessment? Also, dass man wie schaut, könnte da irgendwo etwas schief laufen? Ist das jemand, der geeignet ist oder nicht? Abt Martin.
Es gibt ein Assessment. Allerdings müssen wir uns schon bewusst sein, so wie jetzt gerade mit der Problematik umgegangen wird, ist die Tendenz natürlich mit Menschen, die jetzt da die Neigung haben, gross, das möglichst zu verstecken. Weil wir haben zurzeit einen Umgang mit der Situation, wo man sagt, eigentlich dürfte es nicht geben. Aber es gibt es. Es gibt Menschen mit diesen Schwierigkeiten. Und da wäre wichtig, dass wir von der Kirche her dazu beitragen können, dass man das akzeptieren kann, dass das gibt. Und dann können Wege suchen, wie man damit auf eine gute Weise umgehen kann.
Ich glaube natürlich, dass es nicht nur spezifisch ein kirchliches Problem ist, sondern jeder Institution eine Problematik ist, die man ganz gut anschauen muss und wofür es ganz klare Haltungen und Entschiedenheit und Entschlossenheit so braucht. Ich glaube wohl auch, dass es sehr wichtig ist für die römisch-katholische Kirche, aus der Betroffenheit auch ein Stück herauszukommen und zu sagen, was können wir insgesamt verändern, um eine andere Kultur innerhalb unserer Institutionen zu schaffen, die dem entgegensteht und nicht solche Handlungen irgendwo noch unterstützt. Das finde ich wichtig für die Zukunft auch.
Sie geben mir ein Stichwort, was finden Sie wichtig für die Zukunft? Wir haben nur noch ganz kurz Zeit, längt noch für 2-3 Sätze für jedes, Monika Egli.
Ich finde es wichtig, dass man anschaut, dass man sensibilisiert, nach wie vor, weil Täter brauchen eine Anlaufstelle. Man muss sich mit den Tätern befassen, dass es weniger Opfer gibt.
Ab Martin.
Wir müssen die Situation, in der wir jetzt drinnen sind, als Chance wahrnehmen, um uns diesen Problemen, die ganz offensichtlich da sind, zu stellen und so in eine andere Zukunft zu gehen.
Clara Berwart.
Ich möchte ganz kurz noch ein bisschen Lanze brechen wegen der Nonnen. Ich sage, es sind nicht alle Nonnen so gewesen und haben das gemacht. Ich habe eine erlebt, die wirklich versucht hat, mir gefühlsmässig nachzukommen. Nur ich konnte das nicht dulden, weil ich es nicht erträgt habe. Ich habe ja das andere Leben geführt, aber es hat auch andere Nonnen gegeben, die nicht so gewesen sind.
Und für die Zukunft, was fänden Sie wichtig?
Für die Zukunft, also ich meinte, dass man vielleicht, wenn in so Orten wie Nonnen und so, dass man vielleicht, bevor man Priorität nur auf Gott setzt, dass man vielleicht den Mensch, der dahinter steht, zuerst einmal richtig anschaut.
Ihnen allen ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Übergriffe in katholischen Institutionen, auch in der Schweiz. Das ist Doppelpunkt Forum unter der Leitung von der Karin Frey. Mitgeredet haben Sie in dieser Stunde der Abt Martin Werlen. Er ist Mitglied von der Schweizerischen Bischofskonferenz und im Fachgremium Sexuelle Übergriffe in der Seelsorge. Dann dabei auch der Siegfried Bongartz, katholischer verheirateter Priester, und auch die Monika Egli. Sie ist Leiterin vom Forensischen Institut Ostschweiz, Rechtspsychologin und spezialisiert auf Missbrauch und Pädophilie. Und dabei und mitgeredet hat auch Clara Berwart. Sie ist ein ehemaliges Heimkind. Sie können die Sendung jederzeit einen ganzen Monat lang auch nachlesen oder nachlesen, besser gesagt, natürlich auf drs1.ch, drs1.ch. Oder Sie können das Gespräch haben auf einer CD. Bestellen können Sie sie bei der Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800. So eine CD kostet 31.90 Franken.
Doppelpunkt. Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.